Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Thema also ist das Thema der Zukunft und Futurologie, wohin der Mensch geht. Und da will ich das tun heute Abend mit einer Auslegung anhand von Systemanalyse. Aber verschrecket Sie nicht. Es ist nicht so schlimm, wie es sich anhört. Nur wenn man gewisse Leute gewinnen will, muss man zuerst eine unverständliche Sprache reden. Dann denken sie, dass man ungemein gescheit ist. Verstehen Sie? Ich will das nicht sehr lange tun. Ich will es nur tun, weil bestimmte Gesetzmäßigkeiten sehr nützlich sind, wenn man ein System analysiert. Und unsere Welt ist ein vernetztes System. Unsere Zivilisation, unsere Industrie, alles besteht aus vernetzten Systemen. Und wenn man ein vernetztes System analysiert, dann kann man sehen, wo das System hinführen wird. Man kann also Futurologie betreiben, innerhalb von bestimmten Grenzen und voraussagen, wo es hingeht. Man kann auch sich selbst so analysieren. Denn wir sind auch ein vernetztes System. Jeder Mensch ist das. Wenn man sieht, wie wir uns entwickeln, kann man sehen, wo wir enden werden. Die Bibel sagt das sehr schön einfach. Sie sagt, so wie ein Baum sich lehnt, so wie ein Baum sich lehnt, so fällt er. Es ist eine tiefe Weisheit dabei. Wenn ein Baum anfängt, nicht wahr, ein bisschen über zu kippen, dann weiß man, dort wird es fallen. Und so ist es auch bei uns. Nun, ich lese Ihnen ein kurzes Wort vor, um diese Daten zu geben auf eine Art und Weise, die Sie nicht vergessen werden. Ich lese aus Römer 7, 18 bis 19. Hier ist es. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt. Das ist ziemlich stark, nicht wahr? Denn das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, das Vollbringen des Guten aber nicht. Denn es gibt sehr viele Menschen, die wirklich das Gute wollen, aber sie bringen das Wollen, das gute Wollen, nicht zur Frucht. Und das ist, was die Bibel sagt. Nicht, dass alle Menschen bös sind und fertig, sondern, dass sie nicht gut sind, weil sie nur das Gute wollen. Ihr Wollen, gut zu sein, mein Wollen, gut zu sein, ist innerhalb von Römer 7 nicht viel wert. Ich freue mich, wenn der gute Wille da ist. Aber wenn das Vollbringen nicht da ist, dann genügt das Wollen allein nicht. Freue mich über den guten Willen, aber ist nicht genug. Lesen wir es fertig. Denn nicht das Gute, das ich will, tue ich, sondern das Böse. Das ist mein eigenes Bekenntnis. Ich habe einen guten Willen. Oh ja, auch wenn Leute etwas anderes dagegen sagen, oft meine ich sehr gut. Aber das Vollbringen, das ist das Problem. Viele meinen, dass sie gerechtfertigt sind, weil sie das Gute wollen. Die größte Täuschung, die es gibt, ist nicht so. Denn nicht das Gute, das ich will, tue ich, sondern das Böse. Das ich nicht will, das führe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und mein Wille ist sehr oft gegen die Sünde. Aber die Sünde ist so stark, dass ich übermacht bin von der Sünde. Und die Sünde ist stärker. Und das ist, was fehlt in der Welt. Es sind sehr viele Politiker mit gutem Willen, die aber naiv sind. Denn sie wissen nicht, dass das Böse auch in einem stärker ist. Nun, liebe Freunde, das ist so der kleine Anfang. Sie haben alle, Sie gelehrten Leute von Luzern, als ich junger Mann war, kannte ich sie alle sehr gut. Ich kenne die Luzerner. Die sind gute Leute und sie lesen sehr viel. Sie lesen sehr viel. Sie haben alle sicher Gerhard Hauptmann gelesen. Sie wissen, dass er das Buch geschrieben hat über die schlesischen Weber. Und er hat die Armut dort so ungefähr auf Deutsch beschrieben, eine andere Art, aber doch, wie Dickens es gemacht hat in England viel später. Und er hat viel Gutes getan mit seiner schriftstellerischen Tätigkeit. Nun, was er getan hat, Gerhard Hauptmann, er hat beschrieben, wie die kleinen Leute, die Weber, in ihren Hütten gewebt haben, die ganze Familie hat gewebt zu Hause. Und das waren kleine Zellen von Webertätigkeit. Und dann entwickelten sich mit der Zeit, weil es sehr viele solche kleinen Familien gab, die webten, entwickelten sich Leute, die anfingen, das Zeug, das sie webten, zu kaufen, an Zentralen zu bringen und dann Marketing zu machen und alles zu verkaufen. Nun, dieses System fing sehr klein an, wurde aber sehr schnell vernetzt. Die Weber wurden miteinander verbinden und mit den Kunden verbunden, durch diese Verkaufsorganisationen, die Leute, die durch die Häuser gingen und alles so bös und so billig wie möglich kauften, und die Weber waren sehr, sehr arm. Und dann entwickelte sich das durch die Jahrhunderte, bis nicht mehr zu Haus gewebt wurde, man baute zentrale Fabriken. Wie hier in der Schweiz, in Toggenburg, nicht wahr? Da gibt es überall kleine Fabriken und sie neigen sich zu koalieren, dass letzten Endes alles unter ein Dach gebracht wird. Heute haben wir die Riesenkonzerne von Textilindustrien, die meist jetzt nach Singapur und im Fernen Osten gegangen sind, weil die Leute dort weniger anspruchsvoll sind und für billigeres Geld arbeiten. Und die Textilindustrie hat schwer gehabt in der Schweiz. Deswegen, diese riesigen Konzerne entwickelten sich aus ganz kleinen vernetzten Systemen. Und Systemanalyse analysiert von den Anfängen und von der Weiterentwicklung diese vernetzten kleinen Systeme und sagt voraus, wie die Konzerne, die in einigen Jahren hervorgehen, sich entwickelt werden, und zeigt auch, dass es eine optimale Größe gibt von solchen Konzernen und dass, wenn die optimale Größe überschritten ist durch diese Mergers, die sie machen, diese einer kauft den anderen auf, dass dann die Effizienz beeinträchtigt wird und das Ganze klappt zusammen. Man hat es gesehen in England bei der Automobilindustrie. Das wurde alles, Morris wurde aufgekauft, Kleino wurde aufgekauft, Chevrolet in England damals wurde aufgekauft, Vauxhall wurde aufgekauft, bis British Leyland alles besessen hat, auch Jaguar und solche Leute. Und die optimale Größe wurde überschritten, Die Firma musste Millionen schlucken, um am Leben erhalten zu bleiben. Und jetzt kommen die Amerikaner in diesen Wochen und kaufen die ganze Geschichte auf. Und das wird noch schlimmer werden, denn Detroit ist auch kaputt in Amerika. Also diese Entwicklung in der Industrie ist analysiert worden von der Systemanalyse und man kann genau sagen, wo es hinausgeht. Nun, was hat das mit unserem Thema zu tun? Vor vielen, vielen Tausenden von Jahren gab es im Mittelosten kleine Taschen von Zivilisation und Kultur mitten in der Barbarei. Und diese kleinen Taschen von Zivilisation nannten sich sumerische Zivilisation. Sie waren hochentwickelt, aber sehr, sehr klein. Nun, sie breiteten sich aus mit dem Ergebnis, dass der ganze Mittelosten erfasst wurde von dieser Tendenz zur Kultur. Und jetzt, aus diesen kleinen Anfängen, nach den Gesetzen der Systemanalyse, hat sich das System entwickelt, dass die ganze Welt erfasst ist von den kleinen Anfängen der sumerischen Kultur. In Japan die Zivilisation, in Europa, in Amerika, all das ist ausgegangen von diesen kleinen Anfängen. Sie kennen alle hier, ich darf das nicht sagen, von British Leyland in solchen Sachen, ohne Gottlieb Daimler genannt zu haben. Er hat's gemacht wie Ford, nicht wahr? Ford fing in kleinen Garagen an, baute sein Modell T und sein Modell A. Und diese beiden Modelle haben ganz Amerika erobert, mit dem Ergebnis, dass die Ford-Konzerne die größten sind der Welt. Daimler hat's gemacht und Mercedes-Benz beherrscht unbedingt Europa mit Audi, mit all den Leuten, die da angeschlossen sind. Also dieses System, diese kleinen Anfänge von vernetzten Systemen, die entwickeln sich. Und wenn man die Gesetze versteht, die hinter der Entwicklung von solchen kleinen Systemen stehen, wenn man die Gesetze kennt, kann man voraussagen, wo unsere Zivilisation hinsteuert und wo sie persönlich, ehe sie ins Grab fallen, auch charakterlich hinwollen. Man kann es genau voraussagen, wenn man sich die Zeit nimmt, um das zu tun. Jetzt sehen Sie, das ist Gerhard Hauptmann, das sind die Weber, und das ist das vernetzte System, und das sind die sumerischen Kulturen, die Taschen von Zivilisation. Nun, ich hoffe, dass Sie diese drei Faktoren da sehen können. Ich mache es so zuerst, dass Sie vielleicht besser sehen können. Die Entwicklung von allen Systemen ist von drei Faktoren abhängig. Jetzt gebe ich Ihnen die Faktoren und Sie werden sie nicht verstehen. Aber ich bitte Sie, prägen Sie sie in Ihre in Ihrem Informationssystem ein, Speicherung und Wiedergabesystem ein, da oben in diesem Computer, der funktioniert sehr gut. Und die meisten Leute benutzen nur 5% der Fähigkeit ihres Gehirns, wissen Sie das? Und 95% liegt brach. Und wenn ein System brach liegt, was geschieht, wenn Ihr Arm in Gips kommt und die Muskeln brach liegen? Nach 6 Wochen nehmen Sie den Arm raus, was ist geschehen mit Ihren Muskeln? Ich frage, Sie sind ein Skelett. Die Muskeln sind nicht benutzt worden und Sie leiden an Muskelschwund. Nun, der Mensch da oben, wenn er nur 5% seine Fähigkeit da oben benutzt, um zu denken, dann leidet er an Muskelschwund. Denn das Gehirn ist eine modifizierte Muskel. Und deshalb, weil das Gehirn schwindet, an Schwund leidet, sagt man in gewissen sehr bösen Kreisen, dass wenn man die meisten Menschen beim Kopf nimmt und sie schüttelt, da hört man sie rumklappern drin. Nun, das glaube ich nicht ganz, aber es ist sehr gut, ein bisschen Übung da oben, dass der Hohlraum nicht zu groß wird. Nun, Sie dürfen nicht denken, dass ich böse bin, aber ich muss dafür sorgen, dass etwas Hämoglobin da hinaufkommt, damit wir denken können. Alle Systeme sind von drei Faktoren auf Sie. Und Ihr ganzes System ist von drei Faktoren abhängig. Und der erste Faktor ist der materielle Faktor. Der materielle Faktor. Okay? Faktor Nummer eins. Faktor Nummer zwei ist der informationelle Faktor. Das nennt man Software. Wenn Sie in Ihre Zeitungen gucken, finden Sie Inserate da, um Software zu bekommen. Und das hängt mit dem informationellen Faktor zusammen. Und die Software, kann man sagen, ist die Übung. Die Software und Übung hängen eng zusammen. Aber der dritte Faktor, passen Sie auf, ich werde das alles klar machen, solange Sie das behalten. Bis zum Ende des Abends werden Sie ein Informationsexpert und Sie können die Verdopplung Ihres Lohnes bei Ihrem Chef gleich verlangen, weil Sie so expert sind über diese Dinge. Also der dritte Faktor ist der strukturelle Faktor. Fangen Sie an, mit Ihrem Chef über diese Dinge morgen zu reden und er wird mächtig beeindruckt sein, dass Sie so gescheit sind. Also der dritte ist der strukturelle Faktor und das heißt die Hardware. Nun Software, das Informationelle und die Hardware, der strukturelle Faktor, hängen sehr eng miteinander zusammen. Denn der Charakter hängt zusammen mit dem Strukturellen und Übung hängt zusammen mit der Software. Nun lasst uns jetzt das fixieren in Ihren Speicherungssystem da oben, dass Sie verstehen, wovon ich rede. Das sind die drei Angelpunkte, um die es heute Abend geht, um Ihr Schicksal klarzumachen, mein Schicksal und das Schicksal der Welt. Diese drei Faktoren. So ist das. Lasst uns zurückgehen zum ersten, der materielle Faktor. Und ich will das jetzt klar machen, dass Sie das nie wieder vergessen. Sie haben es bereits vergessen, was die drei sind. Ich weiß, jetzt bringen wir es wieder zurück. Sie wissen, was das alpine Skifahren ist. Das wissen Sie. Und wir nehmen einen Skifahrer, um Ihnen zu zeigen, was ein System ist und wer Sie sind. Nun, wenn ein Mann Skifahren geht, ist seine Tätigkeit als Skifahrer von diesen drei Faktoren abhängig. Erstens muss er eine Ausrüstung haben. Er muss Bretter haben. Und er muss dann diese schönen Affenbrillen haben, nicht wahr, die Sie alle tragen. Vielleicht ein Helm. Und Anorak und die Skistöcke muss er haben. Und das gehört zu dem materiellen Faktor. Er muss die Ausrüstung haben. Aber das Zweite, was er haben muss, der Skifahrer, ist, er muss die informationelle Seite, den informationellen Faktor kennen. Er muss es können. Er muss geübt haben. Er muss einige Zeit auf der Babypiste zugebracht haben, und dann einige Zeit auf der weißen Piste, und dann auf der roten Piste, und dann auf der schwarzen Piste. Und wenn er dann das durchgeübt hat, dann hat er den zweiten Faktor. Das ist der informationelle Faktor. Er versteht. Er versteht. Okay. Der dritte Faktor beim Skifahren ist der strukturelle Faktor. Der charakterliche Faktor. Wenn ich sehe, wie Sie da oben stehen, nicht wahr? An der schwarzen Piste. Und da geht's herunter in den Abgrund, nicht wahr? Ganz steil runter. Der muss Mut haben, es zu tun. Und er steigt runter und wedelt und kommt runter, fährt nicht in die Markierpfosten und kommt runter. Aber der muss den Charakter haben, teilweise gebildet durch die Übung, um das zu tun. Wenn ein Feigling ist, kann er es nicht machen. Also die Hardware ist der strukturelle Faktor, dass er wagt, das zu tun, was ein Grünhorn nie wagen würde. Nun, lasst uns jetzt mal einige Beispiele nehmen. Ich bitte Sie, geben Sie mir diesen glasigen Blick nicht, sonst sinkt mein Herz in meine Schuhe und ich werde verstummen vor Ihren Augen und kein Wort sagen, und dann würden Sie wieder aufwachen, nicht wahr, wenn plötzlich nicht gesprochen wird. Lasst uns jetzt an unseren Skifahrer rangehen. Es gibt einen jungen Mann, wo wir sagen, er ist 10 Jahre alt. Und er kommt von der Stadt, und wir sagen, kommt von London, wo sie nicht Skifahren können, weil sie keinen Schnee haben. Und er hat einen Vater, der mehr Geld als Vernunft hat. Und es gibt solche Väter, nicht wahr? Und er geht zu seinem Papa und sagt, Papa, ich will Skifahren. Ich will Skifahren lernen. Gib mir das Geld, in die Schweiz zu fahren, und gib mir eine gute, gute Ausrüstung, dass ich Skifahren kann. Nun, er hat nie gelernt, auf den Brettern zu stehen. Und sein Vater, mehr Geld als Vernunft, der nimmt ihn zu Öster, da oben in Adelboden, und sagt, rüsten Sie meinen Sohn 10 Jahre alt aus. Nun, die machen eine Absprache und der Vater gibt 10.000 Franken aus für seinen Buben, um auf die Babypiste zu gehen. Der Bub geht auf die Piste mit den schönsten Olin-Skiern, nicht wahr? Und mit dem schönsten roten Anorak, mit allem, was man sich nur wünscht, und mit den schönsten Skistöcken. Und er meint, weil er die schönste Ausrüstung hat, dass er die Babypiste runter kann. Meinen Sie, dass er es kann? Also er fällt vielleicht 20 Mal hin und bricht die Spitze ab, von den Skiern. Aber das Geld in diesem System von einem Buben, der nie auf den Brettern gestanden hat, ist falsch investiert. Ist ganz falsch investiert. Denn der Engpass bei diesem Buben, der Skifahren lernen will, liegt eigentlich nicht bei dem materiellen Faktor, bei seinen Brettern, bei seiner Ausrüstung. Das, was ihm fehlt, vor allen Dingen, ist ein bisschen Übung. Und die billigsten Skier würden genügen, dass er lernt, auf den Brettern zu stehen. Also, was nötig ist bei so einem Mann, einem Buben, der nichts versteht von diesen Dingen, was am allernötigsten ist, ist das Minimale an Materie. Das Minimale an Materie, aber gar viel Übung. Und dann wird er durchkommen. Okay? Es ist falsch, viel Geld auszugeben für diese Dinge, die man dann als Grünhorn kaputt macht. Ganz falsch. Falsch. ist das Geld investiert. Das Exempel Nummer 1. Sie sehen, dass diese Faktoren, die sind alle Wechselwirkungen. Jetzt kommen wir zu einem anderen Fall. Jetzt haben wir einen Mann, der ist 35 Jahre alt und er ist vor 10.000 Stunden auf den Skiern gewesen und er ist ein Skiass. Also der ist ein Meister. Der kann Trickski machen und also was der nicht machen kann, existiert nicht, nicht wahr? So ein Meister ist er. Nun, dieser Mann geht zu Mutter in die Küche. Mutter hat dort in der Küche, in der Ecke, zwei Bügelbretter. Sie wissen, diese Bügelbretter, auf denen man die Hosen bügelt. Meine Frau hat sie für meine Hosen und da stehen sie in der Küche. Sie sind sehr lang und die sind sehr schwer und die sind sehr dick, aber die sind widerstandsfähig. Und dieser Bub, dieser Ass, der geht in die Küche und mit etwas Draht, mit etwas Schnur, wickelt er seine zwei Bügelbretter von seiner Mutter an seine Bundespantoffeln. Sie wissen, was seine Bundespantoffeln sind, nicht wahr? Wenn Sie das nicht wissen, sind Sie außerhalb der medizinischen Hilfe in der Schweiz. Aber er wickelt sie an seine Schuhe. Es soll, weil es ein schweres Thema ist, liebe Freunde, es soll ein Abend zum Lachen über sich selbst sein heute Abend. Ich glaube, dass Lachen gesund ist, aber solange man nicht oberflächlich ist. Er geht also und verwickelt mit einer Zange, mit Draht, diese beiden Bügelbretter von Mutter und er geht hinauf. Ich weiß nicht, was der Wartabwart meint bei dem Skilift, aber er geht hinauf auf die schwarze Piste und er will herunterfahren auf Mutters Bügelbrettern die schwarze Piste runter. Meinen Sie, es ist ein bisschen falsche Investition für Mutters Bügelbretter, nicht wahr? Er kommt nicht runter. Das kann er nicht. Was fehlt bei diesem Ass-System? Die Übung hat er. Das Wissen hat er. Er ist so viele Stunden auf den Brettern gestanden und er weiß es, wie man es macht. Aber das, was ihm fehlt, ist der materielle Faktor. Er soll hingehen zum Migros und ein paar Skier kaufen, nicht wahr? Und dann würde er auf die schwarze Piste runterkommen. Sehen Sie, von Fall zu Fall ist der Engpass in einem System verschieden. Also das ist der Fall von dem Skiass. Der muss nicht nur Übung haben, das Informationelle. Der muss auch den materiellen Faktor haben, sonst kann er gar nichts machen. So ist ein System, muss von drei Standpunkten angeschaut werden. Und wir sind Systeme. Passen Sie auf, jetzt kommen wir zum dritten Fall. Wir nehmen jetzt unseren Skiass, 35 Jahre alt, der weiß alles. Und er hat einen guten Vater und der gibt ihm wirklich 10.000 Franken für die Ausrüstung, um auf die schwarze Piste zu gehen. Und er wird gewählt, um Slalomrennen zu machen. Also er ist ausgerüstet wie kein anderer. Er hat alles. Und seine Übung, der zweite Faktor, alles tadellos in Ordnung. Könnte nicht besser sein. Aber wie er versucht, die Markierpfosten bei dem Slalomrennen durchzukommen, da fährt er jeden Pfosten um, bricht die Spitze ab von seinem Ski und landete mit einem gebrochenen Bein halbwegs runter. Was fehlt ihm? Er weiß alles. Er hat die Übung. Seine Skier waren gut genug. Alles, was er brauchte, hatte er. Aber was fehlt ihm? Soll ich ihm sagen? Der gute, liebe Kerl hat angefangen zu trinken. Alkohol einzunehmen. Über den Durst hinaus. Es braucht nicht Alkohol zu sein. Es kann auch Drogen sein. Es kann auch Haschisch sein. Es kann auch Morphin oder Heroin sein. Aber all das wirkt auf das Cerebellum. Und das Cerebellum ist unser Organ für Gleichgewicht, an das man sich genau unter propriozeptiven Einflüssen richtig balancieren kann. Und die Drogen nehmen ihm strukturell die Fähigkeit, seine Übung und sein Wissen auszuwerten. Der Mann ist betrunken. Der ist Alkoholiker geworden. Nun meinen Sie bei so einem Mann, der Alkoholiker geworden ist, und es braucht nicht Alkoholiker zu sein, wenn er anfängt, Geschlechtskrankheiten zu bekommen, wie AIDS, kann er machen, was er will, er wird die Piste nicht runterkommen, denn das greift auch das Gehirn an. Da kann er sich nicht halten. Nun, in so einem Mann, der strukturell kaputt gegangen ist, hilft es, wenn er hingeht, um neue Skier zu kaufen? Nein. Hilft es, wenn er wieder übt, während er betrunken ist oder während er krank ist, wo man sagen von AIDS oder dass er Gonorrhea hat? Hilft es? Faktor 1 wird nicht helfen. Faktor 2 wird auch nicht helfen. Er kommt die Slalompiste nicht runter. Faktor 3, das ist, wo es liegt bei ihm. Das Strukturelle, das Charakterliche, die Hardware, wie das nennt, das ist, wo es fehlt. Das sagen Sie mir sofort. Wenn der Mann 1 und 2 richtig ausnützen will, der muss aufhören, das zu tun, was das Strukturelle in ihm kaputt macht. Wenn es Alkohol ist, muss er aufhören zu trinken. Wenn es Geschlecht ist, Sex ist, muss er aufhören, das zu tun. Und dann wird er die Piste herunterkommen. Also sehen Sie, in jedem Fall muss man gucken, welcher Faktor der Engpass ist, und dann muss man eingreifen. Und von Fall zu Fall ist es verschieden. Nun, ich habe Ihnen gesagt, dass unsere Zivilisation und unser eigenes Wesen, die sind alle vernetzte Systeme. Alle vernetzte Systeme. Und die kleinen Firmen, Gottlieb Daimler, und Henry Ford und all diese Leute, sie haben die kleinen Systeme aufgearbeitet, dass alles aufeinander zusammenpasste, dass das System als Ganzheit wachsen konnte. Jetzt lasst uns mal angucken, wie die Vergangenheit aussieht. Vor 300-400 Jahren war Europa viel ärmer als heute. Viel ärmer. Die Leute besaßen nichts. Sie hatten die Maschinen nicht. Sie hatten das Wissen nicht. Wissen Sie, das große Schiff, Kriegsschiff von Heinrich dem VIII. In England, The Mary Rose hieß das Kriegsschiff. Das war das Kapitalschiff seiner Marine. Und dieses Schiff ging hinaus in dem Solent in Südengland, um gegen die Franzosen zu kämpfen. Und kaum war es 300 Meter von der Küste entfernt, und Heinrich der VIII. Guckte zu sehen, wie sein neues Schiff fährt. Da kam der Wind ganz plötzlich und kippte das Schiff um. Und sie hatten ein Antilandungsnetz um das ganze Schiff herum, dass die Franzosen nicht an Bord kommen konnten. Und so konnten die eigene Mannschaft nicht wegkommen, als das Schiff kenterte. Und dieses Schiff ist mit allen Männern 300 Metern von der Küste unter schrecklichem Geschrei runtergegangen. Menschen waren gefangen wie Ratten. Letztes Jahr hat man dieses Schiff hochgeholt. Es war in dem Schlamm gewesen und war vollkommen konserviert worden. Und wissen Sie, was sie entdeckt haben, was wir nie wussten? Sie haben den Chirurgen, den Militärchirurgen, also Marinechirurgen, entdeckt, wie er an seinem Tisch stand, sein Skelett. So plötzlich kam er um. Und sie haben alle seine Instrumente entdeckt. Und wenn ein Mensch getroffen wurde von einer Kanone, da mussten sie ein Bein oder ein Arm amputieren. Aber weil sie sehr wenig Wissen hatten, wie man anästhesiert, hat man entdeckt, wie sie es getan haben. Man hat es geahnt, aber jetzt weiß man. Sie haben einen Kupferhelm gehabt, aus Bronze, Kupferbronze. Und sie haben einen großen Holzhammer gehabt. Und sie haben den Patienten, der das Bein abgesägt bekommen soll bei vollem Bewusstsein, die haben ihm den Helm über den Kopf gezogen. Und dann stand ein zweiter da und haute ihn auf den Helm, dass er dadurch bewusstlos wurde. Nur durch den Schlag. Und dann haben sie ihm das Bein oder den Arm abgesägt. Und Sie können sich denken, die meisten Leute haben das nicht überstanden. Die armen Leute konnten nicht gedeihen. Denn wenn sie Blinddarm hatten, starben sie. Das Wissen, der zweite Faktor, war nicht da. Und der erste Faktor, die materiellen Güter, um eine Anästhesie zu machen, hatten sie auch nicht. Und das Ergebnis war, dass die Leute mit 40 Jahren, 35 Jahren starben. Und all das Wissen, das sie gesammelt hatten in 40 Jahren, konnte dann in den Jahren von 40 bis 70 nicht ausgenutzt werden. Und das Ergebnis war, dass das System der Menschheit arm war. Sie hatten nicht die Güter und sie hatten nicht das Wissen. Eins hatten sie, Charakter. Sie konnten durchbeißen, wie die heutigen Menschen es nicht tun können. Aber was half das? Was half das ihnen, das Durchbeißen? Nicht wahr, wenn 90% beim Durchbeißen untergegangen sind, mit solchen Methoden Medizin auszuüben. Was hat man getan vor 300, 400 Jahren? Da hat man angefangen, Wasserräder zu machen, damit man Energie bekam. Das ist der Grundstoff, Energie. Und dann hat man angefangen, Windenergie zu benutzen, Windmühlen zu pumpen. Und dann hat man angefangen, ein bisschen später, diese Dampfmaschinen zu machen, die nicht arbeiteten durch Druck, was man Beam Engines nennt im Englischen. Ich weiß nicht, wie es heißt im Deutschen. Balken wahrscheinlich, Maschinen. Die arbeiten mit Unterdruck statt mit Überdruck. Aber mit diesen Maschinen haben sie dann die Kanäle gebaut und das Wasser gepumpt. Und durch die Energie, die auf diese Art und Weise gekommen, haben sie angefangen, mit dem materiellen Faktor zu arbeiten, dass die Leute arbeiten konnten. Und weil sie arbeiten konnten, haben sie produziert und die Leute wurden reich. 5% jedes Jahr haben sie mehr produziert, mehr Maschinen. Dann kamen die Benzinmotoren zuletzt. Und dann kamen ja nicht zuletzt, da kamen die Elektromotoren. Und alles wurde ausgerichtet auf diesen Engpass, der materielle Faktor war, dass die Leute Güter hatten. Sie bekamen Anzüge, statt dass sie selber machen mussten. In großen Fabriken haben sie es gebaut. Sie haben dann die Anästhetika und die Medikamente gemacht, weil sie die Energie hatten, das zu tun. Das alles geschah im Laufe der Jahre, vor 200, 300 Jahren, bis in die heutige Zeit hinein. Und jedes Jahr wuchs es. Jetzt passen Sie auf. Dies ist nicht langweilig. Ich muss es Ihnen sagen, damit Sie sehen, wo wir hinaus wollen. 1914 gab es einen Holocaust von Zerstörung. Millionen von jungen Männern in Europa wurden hingemetzgert auf den Schlachtfeldern von Flandern. Millionen. Sie müssen bedenken, dass all diese jungen Männer ausgebildete Männer waren. Sie hatten viel gelernt in den europäischen Universitäten. Sie hatten Faktor 2 in Übermenge. Sie wussten, wie man es machen. Und mit 18, 19 Jahren wurden ihre Körper zerschunden. Millionen von den Deutschen, von den Belgiern, von den Engländern, von den Amerikanern. Eine sinnlose Verschwendung von Faktor 2. Und das setzte das System 4 Jahre zurück. Und nach 1919 gingen sie zurück an die Arbeit mit dem materiellen Faktor und sie arbeiteten und sie arbeiteten und arbeiteten, bis sie die Lücke teilweise gestopft hatten von dem Ersten Weltkrieg. Aber dann, ich kann mich entsinnen an dieses, 1929, gerade als ich dabei war, ins englische Internat zu gehen, bekamen wir Zehntausende von jungen Männern in zerschlissenen, kaputten Uniformen, oft mit Stoff, mit Fetzen von Stoff um die Schuhe, um die Füße gebunden, weil sie keine Schuhe hatten. Und da gingen sie die Straßen lang an unserem Gut vorbei. Wir hatten eine Farm, wo ich letzte Woche um diese Zeit war. Und da liefen sie zu Tausenden die Wochen an unserem Gut vorbei. Und sie kamen sehr höflich. Und sie haben meinen Vater gebeten, um etwas zu essen. Und mein Vater hatte auch kein Geld. Das Geld war kaputt. Die Inflation von 1922 hat nicht nur Deutschland kaputt gemacht, sondern Europa. Und mein Vater hat gesagt, gut, ich gebe euch was zu essen, aber ich muss auch verdienen. Helft mir mit der Arbeit. Ich kann die Löhne der Knechte nicht bezahlen. Und das haben sie getan, nur gegen das Essen. Aber solche Leute haben für ihr Land gekämpft. Und jetzt waren sie ausgestoßen und wertlos. Ein ergreifendes Bild, das ich gesehen habe, die Armut, die in der Schweiz kaum möglich ist zu beschreiben, weil sie es nie gesehen haben. Diese armen Buben auf den Feldern, ohne Schuhe, mit Tüchern um die Füße gebunden, um das nächste Essen zu verdienen. Dann liefen sie 15 Meilen weiter bis zum nächsten Workhouse, wo sie auch arbeiten mussten, um ein Bett zu bekommen. Also ein ergreifendes Bild. Was war los mit dem System? Denn die Geschäfte waren alle voll. Nur waren die Preise so, dass niemand Sachen kaufen konnte. Was war mit dem System? Nicht in Ordnung. Sie haben sehr schnell herausgefunden. Sie hatten den materiellen Faktor. Nur waren sie zu arm, um den materiellen Faktor auszunutzen. Die Maschinen waren nah. Wissen Sie, was sie dann getan haben? Dies ist sehr wichtig. Sie haben dann angefangen, den Computer zu entwickeln. Und der Computer ersetzt den Menschen. Und der Mensch war sehr anspruchsvoll geworden, verlangte mehr Amenitäten, als er bereit war zu verdienen. Und das Ergebnis war, dass man anfing mit dem Schuldenwesen. Man konsumierte mehr, als man produzierte. Und diese armen Soldaten waren das Opfer von einem solchen System. Was hat man getan? Oh, man ging heran mit der Computerrevolution. Und bis zum Zweiten Weltkrieg war es ziemlich weit entwickelt. Während des Krieges gab es einen mächtigen Stoß. Und nach dem Krieg gab es dieses Wirtschaftswunder. Und das Wirtschaftswunder ist darauf zurückzuführen, dass der materielle Faktor überwunden wurde. Man hatte reichlich, man wusste, wie man produziert. Aber zur gleichen Zeit hat man das gewusst wie entwickelt. Elektronische Datenverarbeitung, kennen Sie es? Gehen Sie in die Bank und gucken Sie, wie diese Nixdorf-Maschinen alles macht, was früher man mit dem Stift und mit dem Kopf gemacht hat. Ich habe eine große Revolution gesehen in meiner Bank vorletzte Woche. Da war das Nixdorf-Computersystem kaputt gegangen. Und diese armen Leute hinter der Theke mussten alles mit dem Bleistift wieder machen. Sie hätten, also es war lustig, es anzugucken. Sie mussten die Rechnungen machen. Ich muss Ihnen sagen, ich bin nicht sehr gut mit diesen Dingen. Ich konnte schneller rechnen als die. Und da standen sie hilflos da, weil der zweite Faktor vorübergehend kaputt war. Nun, mit 1 und 2 kam das System ins Florieren. Das System blühte. Die Engpässe 1 und 2 waren überwunden. Das ging bis Ende der 60er Jahre. Und oh weh, oh weh, oh weh. Ende der 70er Jahre hatte England 3 Millionen Arbeitslose. 3 Millionen. Die Amerikaner hatten und haben 10 Millionen. Die Deutschen haben 2 Millionen Arbeitslose. Und die Welt, weil man die Arbeitslosen bezahlen muss, um nichts zu tun, die armen Leute. Man hat es teilweise in der Schweiz. Sie dürfen nicht denken, ja, ich bin auf diesem Gebiet. Ich bin's nicht. Arbeitslosigkeit ist eine schreckliche Sache. Die Leute haben genug Materie. Und was sie nicht wissen, die haben die Güter. Jetzt studieren sie das Bewusst-Wie. Das Gewusst-Wie, das Informationelle, die Software. Alles ist da. Und trotzdem muss die Stadt Bremen jeden Abend um 8 Uhr die Straßenlaternen ausmachen. Und die Stadt ist dunkel wie der Abgrund, weil sie so verschuldet sind. Und Brasilien ist in der gleichen Lage. Was soll man da machen? Die Russen borgen immer Geld. Und obwohl sie bis jetzt bezahlt haben, fragt man sich, wie lang das gehen kann. Das vernetzte System ist vor einem neuen Engpass. Und jetzt müssen wir diesen Engpass angucken und dann sehen wir unseren eigenen Engpass rein persönlich. Warten Sie, bis es kommt. Was ist eigentlich los? Das Strukturelle ist das, was kaputt gegangen ist. Der Mensch selber, der Charakter, teilweise die Arbeit, die wir gemacht haben am Fließband, macht einen Menschen kaputt. Teilweise andere Dinge machen den Menschen kaputt. Jetzt muss ich etwas sagen, was sehr heikel ist. Wenn der Mensch, Sie und das System, in dem ich lebe, am dritten Faktor krankt, muss man sich fragen, woran erkrankt, dass dieses Hardware, diesen Faktor Hardware. Ich gebe Ihnen jetzt ein bisschen privates Wissen, eine private Weisheit. Wenn Sie Josef Stalin lesen und Lenin lesen. Das habe ich getan als junger Mann. Und weil ich im Osten bin, bekomme ich die Bücher ganz billig und authentisch. Haben diese beiden, und andere haben es nur getan, auch getan. Sie dürfen nicht denken, dass ich nur antikommunistisch bin. Ich bin für Kommunismus, aber darüber will ich nicht reden. Aber diese Leute, Lenin und Stalin und die früheren Leiter der Bewegung drüben, sie haben gesagt, unsere Feinde sind die Kapitalisten. Sie haben auch junge Männer hier in den Schulen, die meinen, dass der Hauptfeind Kapitalismus ist. Sicher, wenn man Kapitalismus falsch gebraucht wird, ist es sicher ein Feind. Aber alles kann falsch gebraucht werden. Auch Kommunismus kann falsch gebraucht werden, um Leute zu unterdrücken. Das ist ja klar. Davon rede ich nicht. Die haben gesagt, wir haben Feinde und unsere Feinde können besser produzieren das kapitalistische System als wir. Also wir können sie da nicht besiegen. Die sind besser als wir, technisch gesehen. Das stimmt heute noch. Die amerikanischen Computer sind besser als alle anderen. Nun, weil wir die da nicht angreifen können in Bezug auf das Materielle, können wir es hier tun. Und da haben sie sehr schnell, zu dem Schluss gekommen, dies ist 1915, 1920. Das waren Propheten. Ob sie gute Propheten waren oder nicht, eine andere Sache. Aber sie haben es gesehen. Sie haben gesagt, hier, das Know-how des Westens ist weit überlegen. Wir werden den Westen nie besiegen mit dem Feind Kapitalismus, werden wir Punkt 2 angreifen. Diese Leute kennen Systemanalyse. Sehr gut. Was müssen wir denn tun? Sie haben gesagt, das Einzige, was uns übrig bleibt, um diese schrecklichen Kapitalisten aus dem Westen kaputt zu machen, ist Faktor 3. Wir müssen die Menschen kaputt machen. Wir müssen sie von innen aushöhlen. Stalin und Lenin haben gesagt, wie machen wir das am besten? Nun, sie haben gewusst von Alkohol, denn das macht auch Kommunisten wie Kapitalisten gleichwohl kaputt, nicht wahr? Das ist ja ganz klar. Das genügt nicht. Wir haben gesagt, Drogen, ja, solange wir mit unserer Polizei die Drogen fest fernhalten können, gut, können wir anwenden. Aber die beste Methode liegt darin, dass der Mensch unproduktiv gemacht wird. Und dann sagen sie, und jeder Psychologe, der sein Fach kennt, weiß es, dass die menschliche Produktivität mit seiner Geschlechtlichkeit zusammenhängt. Die besten Jahre, wo man erfinderisch tätig ist, neue Ideen hat und sich einsetzt, sind die Jahre nach der Pubertät. Bis 35, 40 Jahre, dann wird man wie ich senil, nicht wahr? Da kann man nicht mehr produzieren, okay? Aber das sind die Jahre, in denen man geschlechtlich sehr aktiv ist. Und die Kreativität eines Menschen, sei es Mann oder Frau, wird geregelt zu einem sehr großen Teil von seinem Sexleben. Wenn man einen Menschen unkreativ machen will, muss er sich nur auslassen mit jedem weiblichen Wesen, das es gibt. Die Sexualisierung der Jugend, sagten diese Führer, und sie waren wissenschaftlich korrekt, die Sexualisierung der Jugend, dass die Kinder von 15 Jahren an nichts denken als physikalischen Sex. Wenn sie das tun, werden ihre Noten in der Schule fallen, ihre Lethargie, ihre Faulheit wird wachsen und ihre Unfähigkeit zu konzentrieren, um eine Aufgabe zu lösen, wird allermaßen übersteigen. Wir sind gebaut, ein Mann für eine Frau. Und wenn eine Frau Geschlechtsverkehr mit einem Mann haben will und alles normal geht und die beiden sich wirklich lieb haben, das bringt ein Paradies auf Erden. Ich bin 35 Jahre und mehr verheiratet selber und habe 4 Kinder und ich weiß es. Paradies auf Erden in der Treue eines Mannes, der auf alle anderen Frauen verzichtet, um seine eigene Frau ganz zu haben. Denn er kann seine eigene Frau nie ganz haben, wenn er Nebenfrauen hat. Gucken Sie mal das Elend im Osten. Ich habe unter den Muslimen gelebt und ich habe es gesehen in den Familien, was erlaubt ist nach ihrer Religion. In dem Alten Testament findet man es auch. Nicht, weil es so war am Anfang, aber wegen der Herzenshärtigkeit hat Moses es erlaubt. Und die meiste Not kommt davon, dass einige der Patriarchen Viehweiberei praktiziert haben. Nun, der Mensch, wenn er mit einer Frau zusammengelebt hat und sie lieb hat, normalerweise wird sie ein Kind erwarten. Und eine Frau, ihre Psychologie ist so, dass wenn sie schwanger ist, dann braucht sie Schutz. Und der Mann, der Vater ist, hat seine Freude dran, wenn er normal ist, die Frau seiner Wahl, die sein Kind trägt, zu schützen, zu lieben und ihr zu helfen, wo er nur kann. Und dann finden sie dort eine intakte Familie. Das ist eine Insel in dieser chaotischen Welt, in der wir leben. Die Insel einer glücklichen Familie. Wenn man die Jugend sexualisiert und sie die Augen nicht lassen können von allem, was einen Ruck trägt, Sie wissen, wie ich das meine, Schürzenjäger nennt man sie. Wenn man das erzieht und Geschlecht in den Schulen so lehrt, als ob es nur das physikalische Zusammenkommen ist, dass ein Mann weiß, wie man physikalisch mit einer Frau umgeht. Ihr lieben Leute, das ist eine Lüge. Und eine böse Lüge, weil es eine Halbwahrheit ist. Jeder Mensch, der normal ist, Frau oder Mann, weiß, wie man mit dem anderen Geschlecht einigermaßen umgeht. Das Beibringen in der Schule ist eine Beleidigung der menschlichen Natur. Was man nicht sagt, ist die psychische und geistliche, die Treue, das Charakterliche, das sich gegenseitig vergeben. Das bringt man in diesem Sexualunterricht nicht bei. Und Sex ohne das ist ein Trugschluss, ist eine Lüge. Sex, rein physikalisch, ohne dass ein Mensch gelernt hat, dem anderen Partner zu vergeben, gegenseitig, wie Gott uns unsere Schuld vergibt, so vergeben wir in der Ehe unsere gegenseitigen Schulden. Wenn das ist, wird eine Frau als Frau erfüllt und ein Mann als Mann erfüllt. Aber strukturell gehen wir zugrunde, wenn wir dieses Paradies des Familienlebens nicht haben. Ich sag's Ihnen, ich bin durch die Welt gegangen und ich hab's gesehen. Ich kann Ihnen das nur empfehlen. Die Sexualisierung der Jugend ist das Verderben eines Volkes. Nun, es sind nicht nur die Kommunisten, die das tun. Das dürfen Sie nicht denken, dass ich eine antikommunistische Rede halte. Das tue ich nicht. Aber wenn Sie lesen, was die Frankfurter Schule geschrieben hat, werden Sie sehen, dass sie alle in die gleiche Haube, alle in die gleiche Kerbe hauen und meinen, dass sie die Menschen zur Freiheit emanzipieren, indem sie denen alle Lust, körperliche Lust erlauben. Wir sind nicht Tiere, die einfach nach Instinkten leben. Obwohl Instinkte da sind, wir sind Herrscher über unsere Instinkte, weil wir in Gottes Ebenbildlichkeit sind. Und wir können Nein zu uns selber sagen. Und wenn ein Mann oder ein Mädchen nicht Nein sagen kann zu sich selbst in Bezug auf diese Dinge, die nicht erlaubt sind, dann verliert er seine Menschlichkeit, sein Menschsein. Denn wir sind gebaut zu überwinden. Wer überwindet, der wird alles ererben. Und wer es nicht tut, strukturell, der dritte Faktor, geht zugrunde. Nun, ich muss noch ein kurzes Wort dazu sagen. Was wir brauchen in Bezug auf das Geschlecht und Sexualunterricht, ist, dass man ganzheitlich unterrichtet wird. Nicht wie ein Tier, das nur nach Instinkten lebt. Wenn wir Tiere sind, nach Instinkten lebt, brauchen wir doch keinen Unterricht. Man muss nicht einem Hund zeigen, wie man Kleine bekommt. Weiß es. Verstehen Sie mich? Was wir brauchen, ist die andere Seite, die verloren gegangen ist in der heutigen Welt. Wie man ein glückliches Familienleben zusammenführt. Denn das ist Paradies auf Erden. Aber ich muss Ihnen noch die andere Seite sagen. Wenn man Haschisch und Alkohol und solche Drogen einnimmt, verliert man die Selbstbeherrschung. Und wenn man die Selbstbeherrschung verloren hat, dann übernehmen die Instinkte und wir werden zu Tieren. Wie können Sie sonst erklären, wie viel Gewalttat in der heutigen Welt ist, weil die Menschen wütend werden, sie lassen sich gehen, sie können sich nicht beherrschen und da können sie das ganze Volk anstellen als Polizisten. Wenn das Volk zu Tieren geworden ist, können sie nicht über sie herrschen. Der letzte, vorletzte Premierminister in Frankreich hat gesagt, Frankreich ist nicht beherrschbar. Und das ist das Bild, in das wir hineingekommen sind. Und das ganze Erziehungssystem in Schule und Universität ist mit dann schuld, weil man nur die halbe Wahrheit sagt, statt die ganze Wahrheit. Wir brauchen nicht zu leben wie Tiere, obwohl wir biologisch gesehen natürlich Stoffwechselmaschinen sind wie Tiere, aber über dieser Stoffwechselmaschine ist der Geist des Menschen, der über die Menschen herrschen soll. Was fehlt heute bei uns, ist, dass der Mensch offenbar strukturell das System, das wir aufgebaut haben, das Riesensystem der Kultur, nicht mehr tragen kann. Darf ich Ihnen einige ganz triviale Beispiele geben? Ganz trivial sind sie. Aber ich gebe es Ihnen. Als ich Kind war, gab es nur Schiffe über den Atlantik. Und meine Mutter hatte eine Lieblingsschwester, sie hieß Auntie Nan. Und sie sah Mutter sehr ähnlich und sie war nur 15 Monate auseinander. Und sie hatte drüben Asthma und war krank. Und meine Mutter hat ihr alle 14 Tage geschrieben. Nun, die Briefe, wir hatten an unserer Farm einen Briefkasten, einen roten, mit GR drauf, Georg Rex, nicht wahr? Und als er meine Mutter jeden Montagmorgen, sie ging hin zu diesem kleinen Briefkasten in einer Mauer, vor unserem Haus, steht immer noch da, hab's gesehen, letzter Zeit. Sie hat einen Brief nach Syracuse in New York an ihre Schwester geschickt, Auntie Nan. Und in genau 16 Tagen hat sie eine Antwort aus Syracuse in New York in Amerika bekommen. Und das ging durch Schiffe über Liverpool. Wochen in London. Wir schreiben immer noch an meine Vettern, meine Cousins in Amerika. Und die Flugzeuge brauchen 8 Stunden, zu überqueren, den Atlantik zu überqueren. Und sind in 8 Stunden wieder da. Und die Briefe gehen gewöhnlich, bis ich eine Antwort habe, einen Monat. Auch wenn sie am gleichen Tag zurückschreiben. Die Maschinen sind da. Das Materielle ist da. Das Informationelle ist da. Wir wissen, wie man es tut. Aber was fehlt, ist, dass der Postbote, der internationale Postbote, hier geht die Post besser, zum Glück, seine Arbeit nicht tun kann. Tut mir sehr leid. Nur ein leichtes Beispiel. Wenn Sie bedenken, ich war jetzt in einem neuen Hotel in London, ich habe ein Package-Tour gemacht, ich gehe ins Zimmer, alles fix und fertig, schön angestrichen, wunderbar, mache das Licht an, kein Licht. Ich gehe ins Bad, nachdem ich das Licht, die Birne ausgewechselt hatte, habe ich getan, gehe ins Badzimmer. Ich hatte extra ein Bad bestellt, weil es mir hilft, mir Angina Pectoris. Ich gucke, alles ist da, Heißwasser und alles, nur kein Stöpsel, dass ich den Bad füllen kann. Es war Mitternacht und ich gehe runter zu dem guten Mann, aber sehr freundlich, er war ein Student aus Brasilien, der sein Geld verdiente. Student, der sonst hungern würde, hat das Hotelwesen die ganze Nacht gemacht und studiert den ganzen Tag, der arme Kerl, lieber Kerl. Und er musste raufkommen, mit allen Werkzeugen und alles abschrauben, in Nebenzimmer gehen, Gäste stören und Stöpsel bekommen, mir einbauen, 1 Uhr morgens war's. Warum ist denn das? Ich könnte Ihnen Dutzende von Beispielen nennen. Dutzende. Sie kennen es. Sie wissen, dass in den Universitäten man Menschen findet, die nur böse sind. Ich war jetzt in der Universität Oxford. Wenn man sie in ihren Büros an der Rezeption beim Zeitunglesen stört. In einem Spital, wo man jederzeit Patienten von Unfällen aufnehmen muss, habe ich 10 Minuten lang geklingelt mit dem Telefon und der Clerk war ihm zu viel zu antworten. In einem Spital, wo man chirurgische Unfälle aufnimmt. Mein Bruder, mein guter Bruder, 16 Monate jünger als ich, der hat eine kleine Sache mit der Galle. Und er ging in das größte Spital in Oxford. Und sie haben ihm die Galle rausgenommen. Die Gallenblase. Und am dritten Tag klagte über Schmerzen in der Wade. Er sah keine Krankenschwester. Er sah keinen Arzt. Er sah keinen Chirurgen. Und er war so, es war ihm so schlecht, dass er mit all den Flaschen nach der Operation hingestolpert ist, bis zu der Toilette, und er starb auf der Toilette, ohne jegliche Hilfe. Kein Arzt, keine Krankenschwester, er sprach nur mit Aufräumfrau, sagt es mir so schlecht. Und die Diagnose war ganz leicht, Embolie in der Wade, und so starb er. Ihr lieben Leute, wir haben das Wissen, wir haben die Materie. Das, was fehlt, ist, dass der Arzt seine Verantwortung in diesem medizinischen System vom Staat her, das so korrupt ist, dass er den Mut verloren hat, dass er einfach strukturell kaputt war und sagt, ich mache nichts mehr. Er muss, der arme Mann, muss die ganze Nacht Wachdienst tun und den ganzen Tag operieren und hat das seit Wochen getan. Kann man ihm Böses sein? Die Menschen versagen. Das ist das Problem. Nun, die Kommunisten wissen das. Ich komme zurück zu denen, nicht weil ich sie besonders benutzen will, sondern weil es mir ein gutes Beispiel gibt. Die sagen, unser System, wir haben jetzt genug, dass wir nicht mehr hungern. Haben sie einigermaßen überwunden mit dem Weizen aus Amerika, haben sie das getan. Nun, wir haben einigermaßen den Stoff und wir haben einigermaßen das Know-how, aber stellen Sie sich vor, Folgendes ist vorgekommen. Ich habe einen Freund in Wien, der ist Christ geworden. Er war Atheist. Und er ist jetzt Christ geworden. Und das war eine vollkommene Bekehrung. Ein lieber Mann. Er ist Dozent an der Universität, an einer Universität in Österreich. Und eines Tages, er hat ein systemanalytisches Laboratorium. Und es ist das beste systemanalytisches Laboratorium, das ich kenne. Ich darf seinen Namen nicht nennen. Aber privat sage ich Ihnen nachher, wenn Sie zu mir kommen. Und er hatte eine große Delegation vor der Tür seines Laboratoriums. Und er ist eingerichtet dort. Wunderbar. Und sie haben gesagt, Herr Doktor, wir kommen von Moskau. Und wir sind eine Delegation. Kommen Sie rein, meine Herren, was suchen Sie? Sie haben gesagt, Sie sind Systemanalytiker. Und Sie verstehen diese Dinge besser als irgendjemand in Russland. Wir brauchen Ihre Hilfe. Und was wäre die Hilfe, die ich Ihnen leisten kann? Dann haben Sie gesagt, erstens haben wir einige Millionen Rubel für Forschung. Und Sie sind der Mann, der für uns forschen kann. Da war er mystifiziert und sagte, welche Forschung? Wir haben gesagt, Sie wissen, dass der Kommunismus dem Kapitalismus viel überlegen ist. Da hat der Mann nichts gesagt. Ich würde auch unter solchen Umständen vorsichtig sein. Und er sagt, ja, meine Herren, aber Sie haben mir noch nicht gesagt, was Sie wollen. Sie sagten, unser System geht zugrunde an der Tatsache, sind Sie mit mir? Dass wir den sozialistischen Menschen noch nicht entwickeln konnten. Das, was jetzt im Wege stand, war die Religion. Jetzt haben wir die Leute emanzipiert von Gott, aber das ist nicht genug, emanzipiert zu sein von Gott. Wir müssen den neuen sozialistischen Menschen entwickeln. Und er hat gesagt, wie stellen Sie sich das vor? Er sagt, wir müssen einen Menschen haben, der nicht egoistisch ist. Also gut, sagt er, ja, da stehe ein. Und wir müssen einen Menschen haben, der seine besten Kräfte in der Jugend mit Promiskuität nicht verschwendet. Wir haben so viele Menschen, die Alkohol trinken, die Alkoholiker sind und in dem alkoholischen Rausch, dass sie jedes Weib nehmen, das es gibt. Und sie tun das so oft, dass sie nicht mehr fähig sind zu arbeiten. Die sind nicht nur Egoisten, die sind unfähig. Sie sind Alkoholiker und sie sind Sexoman. Ich sage Ihnen eine kleine Zwischenbemerkung hier. Es gab in einem Nachbarland, nicht sehr weit von hier, einen Mann, der Hauptpolitiker war da, jahrelang. Und dieser Mann war Alkoholiker, so dass man sah an seinen Fingern. Man kann einen Alkoholiker kennen an den Fingern. Das wissen Sie, das ist ein Geheimnis. Wenn Sie zu mir kommen, nachher sagt sie Ihnen, was es ist. Aber es ist so. Und der Mann, parallel mit seinem Alkoholismus, der war Sexoman. Drei Frauen hat er während seiner Amtszeit gehabt. Und mit der dritten war er nicht glücklicher als mit der ersten. Und die erste funktionierte als Putzfrau bei ihm im Büro. Und er war derart unfähig in jeder Hinsicht, dass meines Wissens die Amerikaner gesagt haben zu diesem Volk, das diesen Mann geschickt hat: Wir verhandeln nicht mehr mit ihm, der ist Sexoman und Alkoholiker. Und deshalb leistet er nichts. Wählen Sie einen anderen. Und Sie haben es tun müssen. Deswegen, macht die Leute kaputt. Nun, wenn das der Fall ist, was sollen wir tun? Die Russen haben zu meinem Freund gesagt, wir haben ein Forschungsprojekt für Sie. Oh, wenn ein Wissenschaftler Forschungsprojekt hört, und 3 Millionen Dollar, nicht wahr, da spitzt er die Ohren. Und was wäre Ihr Forschungsprojekt? Sind Sie mit mir? Das Forschungsprojekt war dieses. Wir wollen, Herr Doktor, dass Sie durch die Bibel gehen, durch den Koran und durch den Sanskrit gehen und durch die buddhistischen Bücher gehen mit Ihrem Computer. Und Sie suchen all die guten Texte aus der Bibel und aus den anderen Büchern, die einem verraten, wie man einen neuen Menschen macht. Wir müssen den sozialistischen neuen Menschen haben. Wir haben es nicht geschafft. Aber wenn Sie uns helfen könnten, mit diesen Texten aus der Bibel, denn offenbar die Leute, die am tüchtigsten sind bei uns in Russland, sind die Frommen. Nicht nur die Christen, sondern auch die Andersgläubigen, die ihre Religion nennen. Und die sind die Leute, die gemacht werden, dass sie diesen strukturellen Fehler vom dritten Faktor mit Wissen überwinden können. Würden Sie uns das tun? Machen Sie uns eine synkretistische Religion, dass wir diese Religion ohne den Gott der Religion, den wollen wir nicht haben. Aber wir wollen den Inhalt haben, dass wir neue Menschen machen, die fähig sind, unser System zu führen, denn die Menschen sind kaputt. Der dritte Faktor ist kaputt, haben Sie gewusst. Helfen Sie uns, das tun. Er sagt, meine lieben Leute, meinen Sie dadurch, dass ich Sie auch weiterhin in Ihrer Emanzipation von Gott bestätige? Sie sagt, das ist uns egal, solange Sie uns die Arbeit tun. Dann sagt er, Sie wollen also den Text der heiligen Bücher nehmen, ohne die Heiligung dieser Bücher. Eben, sagten Sie, wir wollen nur einen Inhalt haben und das wollen wir dann anwenden. Aber wir wollen nicht den Gegenstand Religion haben, sei es christlich oder was anderes, denn das ist selbstverständlich, das gehört zum Mittelalter und zum dunklen Alter. Wissen Sie, dieser Mann, der nicht viel Geld hatte, mein Freund, wissen Sie, was er geantwortet hat? Sie erwarten, meine Herren, dass ich meinen Glauben prostituiere. Sie erwarten, dass ich meinen Glauben für ihre Zwecke prostituiere. Nicht wahr? Es ist nicht so groß, was sie tun. Solange wir ihr Wissen haben. Er sagt, meine Herren, das mache ich nicht. Und schickte sie. Ich finde, das ist Mut. Die haben beide erkannt, wo der Fehler ist. Die einen wollten die Frucht haben von einem wahren Glauben, ohne den Inhalt zu haben. Und das ist Prostitution. Okay? Und er hat sie geschickt. Jetzt muss ich Schluss machen, denn die Zeit ist dahin. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Da haben Sie den dritten Faktor. Das Wollen ist nicht genug. Jetzt zeige ich Ihnen, wie man einen neuen Menschen macht, wie Sie neu werden können, wie ich neu geworden bin und jeden Tag neu werde. Die Bibel sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, ein neues Wesen. Siehe, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Was bedeutet das? Gebe ich Ihnen ein Beispiel, dann bin ich fertig. Ich habe spät geheiratet, liebe Freunde, fand nicht die richtige Frau. Und ich habe sehr viele Reisen gemacht, in sehr vielen Universitäten gedient. Ich war an der Universität London als Dozent und Forscher. Aber es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, sagt die Bibel. Meine Mutter war eine gläubige Frau und sie hat sehr große Sorge um ihren ältesten Sohn. Und sie hat gesagt, du, wenn du nicht heiratest, wirst du komisch. Du bist schon auf dem Wege, es ist höchste Zeit. Ich sage, Mutter, du darfst mich nicht schubsen. Lieber keine als die falsche. Ich sage so, ja, das verstehe ich, aber es gibt so viele, ich könnte 20 Namen nennen. Ich sage, Mutter, ich habe sie alle durchsucht. Ich glaube, dass ich so ohne deine Hilfe machen kann, obwohl du sehr lieb bist. Nun, eines Tages, ich hatte eine Reise gemacht und habe in den Universitäten in Deutschland gearbeitet, in Frankfurt. Und ich habe da das Problem gelöst. Verstehen Sie? Ich wusste, im Augenblick, ich bin Wissenschaftler und ich glaube an kognitive Erfahrungen, aber da habe ich gleich gewusst. Nun, wir haben nicht miteinander gesprochen, bis wir uns verlobten. Keine Gelegenheit. Gar keine Gelegenheit. Stellen Sie sich das vor, dass man so ein Wissen bekommt. Das nennt man Erleuchtung, nicht wahr? Also, nach dieser Reise, bin noch nicht fertig, Sie werden nicht sehen, wo ich hinaus will, bis ich Sie getroffen habe. Als ich nach Hause kam, meine Mutter stand an der Tür des Farmhauses und wie sie es immer getan hat, sie war über 80, sie stand an der Tür. Und als sie mich kommen sah, hat sie die Hände hochgehoben und gesagt, du kommst von deinen Reisen nach Haus, wie schön ist, dass wir dich wieder haben. Sie wissen, wie eine Mutter einen willkommen machen kann. Gibt nur eine Mutter. Dann guckt sie mich ganz plötzlich an und sagt, du bist nicht der Gleiche. Ich sag, Mutter, bin der Gleiche. Er sagt, ich sag, ja, die Frauen wissen immer, nicht wahr, wo die Männer tappen. im dunklen Taffen. Die Frauen haben es längst gelöst, nicht wahr, das Problem. Sie haben diese Intuition. Da sagt die Mutter, ich bin doch die Gleiche. Nein, sagt sie, du bist nicht der Gleiche. Wo kennst du das? Woher weißt du das? Sie sagt, ja, deine Augen zum Beispiel. Dein ganzes Verhalten. Ich sagte, Mutter. Sie sagte, sag mir, hast du dich verlobt? Ich sagte, Mutter, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich habe mich verlobt. Dann hat sie gesagt, ich möchte aber das Mädchen sehen. Ich möchte die junge Dame sehen. Ich sagte, Mutter, wenn du sie einlädst, sollst du sie sehen. Was will ich damit sagen? Eins macht einen Menschen neu. Das ist das Wissen, das Bewusstsein, die Erkenntnis, dass er geliebt ist. Die meisten Menschen sind einsam. Auch Menschen hier heute Abend wissen nicht, dass sie geliebt sind. Und ich bin in die Erkenntnis, zu der Erkenntnis gekommen, dass es eine junge Dame gegeben hat, die für mich ihre Hand ins Feuer legte. Und sie hat es 35 Jahre jetzt getan. Sie liebt mich durch dick und dünn. Und ich bin eine schwierige Person, das sage ich Ihnen. Und sie bleibt mir treu. Und wissen Sie, das gibt mir eine Ruhe und einen Frieden im Herzen. Eine Ruhe, die ich nicht beschreiben kann. Man muss es schmecken, um es zu kennen. Okay? Stimmt das? Aber wissen Sie, Jesus Christus sagte, dass als wir noch Feinde waren, hat er uns geliebt. Und er hat uns geliebt mit einer ewigen Liebe. Und als ich zu dieser Erkenntnis kam, dass meine Frau mich liebte, das änderte mich von innen. Aber zur Liebe gehört nicht nur Süßigkeit, nicht nur Sahne und nicht nur Weiches. Liebe ist immer verbunden mit Respekt, was die Bibel nennt Furcht. Aber es heißt nicht Furcht im negativen Sinn, sondern Furcht im positiven Sinn. Meine Frau respektiert mich, ich respektiere sie. Was sie durchgehalten hat. 4 Kinder unterwegs in 4 Kontinenten. Und oft haben wir nicht gewusst, wo wir schlafen. Auch mit Kindern haben wir das oft nicht gewusst unterwegs. Das hat sie getan. Und ich respektiere sie und verehre sie. Und sie tut das Gleiche mir gegenüber. Nun, die Liebe Gottes ist ähnlich. Er gab sein Leben für mich, weil er wusste, dass das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Jesus sagte, er nahm unsere Sünde aufs Kreuz, nagelte die Sünde ans Kreuz. Und da kommt der Respekt vor Gott zu der Liebe hinzu. Denn Gott hat gesagt, der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe des ewigen Lebens ist die Gabe Gottes. Das heißt, dass Gott nicht hinter das Licht zu führen ist. Dass Gott sieht, wenn ich in Schulden bin, dass er mir nichts vorhält, sondern geht hin und bezahlt. Und wissen Sie, wenn ich sehe, dass eine Person unbestechbar ist, dass ich diese Person respektieren kann, dann wird die Liebe doppelt so heiß. Ich liebe Christus, er starb für mich. Aber ich liebe ihn, weil er der Gerechte ist, der das eigene Urteil über mich, nämlich der Tod, auf sich nahm und liebe die Agonie des Todes, der Gott des Lebens, auf sich nahm, dass ich nicht sterben muss. Und das bringt Liebe und Respekt. Und das ist, was ein Christ hat. Ein Christ ist ein Mann, der Ja sagt zu Christus, ihn liebt und respektiert. Sie können das heute Abend tun, wo Sie sitzen. Sie können es raus tun, wenn Sie in die Knie gehen, zu ihm beten und sagen, Herr Jesus, ich habe gesündigt, ich bin ein Mörder. Ich habe Kinder gemordet, abgetrieben. Ich habe Mädchen missbraucht, nur um meine Lust zu befriedigen. Die Lüste des Fleisches töten die Seele, sagt die Heilige Schrift. All diese Dinge habe ich getan. Jetzt bitte, Herr Jesus, um deines Todes willen am Kreuz, vergib mir. Und dann gib dir ins Herz seinen Geist, der Abba sagt, lieber Vater. Das macht einen Menschen neu, das macht mehr als den sozialistischen neuen Menschen. Das macht die neue Kreatur in Jesus. Wir beten zusammen. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns diese Erkenntnis gibst, dass du uns liebst, dass du unbestechlich bist, dass du gerecht bist, dass du unsere Schuld selber bezahlt hast. Hilf du uns, Herr Jesus, Ja zu dir zu sagen, wie du Ja gesagt hast zu einem jeden hier in diesem Saal, hast du Ja gesagt am Kreuz von Golgatha. Dafür danken wir dir. Amen. Meine lieben Freunde, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Geduld. Hat etwas länger gedauert, tut mir sehr leid, aber ich muss das richtig machen. Vielen Dank. Wer den Inhalt des Stoffes von heute Abend, Systemanalyse, haben will, das ist in dem Buch Inflation der Diebe Maus. Ihr habt viel gesprochen von Schulden. Und das ist, wie man verschuldet wird und wie man aus den Schulden rauskommt. Und die Rede, die ich heute Abend gehalten habe, findet sich im letzten Kapitel von Inflation, der Dieb im Haus. Es sind, glaube ich, 30 Exemplare dort hinten. Viele haben mich gefragt nach etwas, was leichter zu lesen ist und verständlich für Nichtwissenschaftler. Und das ist zu haben unter dem Titel Ein Naturwissenschaftler auf der Kanzel. Denn auf der Kanzel muss ich anders reden als im Laboratorium, nicht wahr? Da sind viele Reden, die ich gehalten habe, überall in der Schweiz, in Europa, in Amerika, ein Naturwissenschaftler auf der Kanzel. Aber für die Akademiker hier ist etwas. Es heißt Die Erschaffung des Lebens. Und dieses Buch wurde gezielt weitergegeben in viele amerikanischen Universitäten, besonders in die Universität von San Francisco in Kalifornien. Und ein Professor dort war ein Atheist und ein Feind dessen, was wir glauben. Und seine Studenten sind zu ihm gekommen, haben gesagt, Herr Professor, so dürfen Sie nicht reden. Das, was Sie sagen, ist unwissenschaftlich. Dieses Buch ist wissenschaftlich. Dadurch ist er Theist geworden, dass er an Gott glaubt. Und dann hat er das andere Buch von mir bekommen, Herkunft und Zukunft des Menschen. Und da ist er Christ geworden. Das letzte Mal, wo ich in San Diego war, hat er das Flugzeug genommen, dieser Professor ist immer noch Professor dort. Um mich zu besuchen, einen ganzen Tag Gemeinschaft mit mir zu haben. Es war schön. Das ist das Buch. Die Erschaffung des Lebens. Es ist chemisch. Und zeigt, wie die Naturgesetze das Leben nicht machen können.